alle mal auf Fortfahren klicken. Und dann begrüße ich nochmal offiziell und recht herzlich zum Pioneers of Education Bildungsgipfel 22. Heute zu unserer Sprechstunde mit Isabel Probst. Sie ist ehemalige verbeamtete Gymnasiallehrerin, ist dann selbst ausgestiegen und ich habe es aufgeschrieben. Genau, sie ist Beraterin und Coach für den Berufswechsel von Lehrkräften. Ist normalerweise mit ihrem Mann und noch im Team unterwegs und hat einfach schon eine Menge Erfahrung in ihrem Berufsfeld und ist heute für eure Fragen offen. Herzlich willkommen, Isabel. Schön, dass du da bist.
Hallo und vielen Dank. Vielen Dank auch für jeden und jede, der sich hier zugeschaltet hat. Das freut mich sehr und ich weiß, dass das Thema, um das es sich heute dreht, in vielen Lehrerzimmern gärt, aber dass viele von euch, ich hoffe, ich darf euch duzen, ich tue das einfach mal, sich da vielleicht nicht mit Fragen rauswagen, weil man sich ja vielleicht auch nicht outen will, mit Zweifeln an seinem Beruf oder seiner Karriere. Wen soll man auch fragen? Ne? Man kriegt auch nicht von allen Anlaufstellen da tatsächlich kongruente Auskünfte. Das heißt, viele haben vielleicht alle möglichen Informationen sich schon zusammengeklaubt und ach, überlegen, wo soll es denn eigentlich grundsätzlich beruflich hingehen? Das ist mein täglich Brot mittlerweile seit vielen Jahren. Ich arbeite ausschließlich mittlerweile mit Lehrkräften zusammen aus ganz Deutschland und auch darüber hinaus, also deutsche Schulen im Ausland, von jeder Ecke des Planeten sozusagen, und bin da bestens vertraut mit allen Gründen, warum man den Lehrberuf liebt, aber auch mit allen Gründen, warum man vom Lehrberuf Abstand nimmt. Genau. Das heißt, ich von meiner Seite aus kann nur für unser Gespräch heute schon mal sagen, mir ist nichts fremd. Mir gegenüber kann man alles äußern. Natürlich ist das aber euch überlassen, ob ihr das wollt, denn hier sind ja auch andere zugegen, wo man gar nicht weiß, wer ist das und so, ne? Aber ich denke, wir bekommen das hin, hier eine offene Gesprächsatmosphäre zu haben, wo man vielleicht auch Fragen stellen kann, die man sich sonst nicht so offen zu äußern trauen würde. Dafür soll unsere Session heute da sein. Und damit wir so ein bisschen reinstarten können, habe ich eine kleine Visualisierung vorbereitet. Was machen denn eigentlich Lehrkräfte, die sich beruflich verändern wollen? Und da gibt es natürlich in meinem Erfahrungsschatz so verschiedene Wege, was Lehrkräfte tun. Das möchte ich euch einmal vorstellen. Und dann gibt es ja sicherlich auch die inhaltliche Frage, ja, und was tun sie dann inhaltlich? Welche Branchen, welche Berufsfelder bieten sich denn vielleicht an? Dazu habe ich für euch eine kleine Visualisierung, aber wir wollen natürlich auch in eure Fragen vor allen Dingen eintauchen. Dafür ist das ja eine Sprechstunde, in der nicht nur ich spreche, sondern hoffentlich auch ihr. Ihr dürft Fragen stellen, indem ihr euch bemerkbar macht, erstens über das Handzeichen, so wie Julia das hier schon tut, über dieses Reaktions-Emoji. Ihr dürft natürlich auch ganz klassisch die Hand heben, aber sichtbarer für uns ist es, wenn ihr wirklich so ein Reaktions-Emoji benutzt, dann wird das uns nämlich in der Übersicht besser angezeigt. Dann behalten wir das gut im Blick. Und ihr dürft natürlich auch den Chat dafür verwenden und Fragen da reinschreiben. Ich versuche, die natürlich alle gleichzeitig im Blick zu behalten und mit zu berücksichtigen. Okay. Ich würde sagen, ich seh tatsächlich ein paar bekannte Namen, interessanterweise, von ehemaligen Kundinnen, von aktuellen Kundinnen. Freut mich natürlich, dass ihr hier auch über die Pioneers noch den Weg zu mir gefunden habt. Genau. Und dann freue ich mich auf unseren Start. Wir haben ja ein Stündchen. Ich will jetzt auch gar nicht zu lange verquatschen, damit wir richtig in die Sache starten können. Und ich gehe davon aus, Eva, die Leute, die im Warteraum sind, die lässt du natürlich währenddessen rein, ne?
Ja.
Okay, super. Die Eva hilft mir auch so ein bisschen, den Chat mit im Blick zu behalten. Ich möchte euch zunächst erstmal zeigen, was tun Lehrkräfte, die sich beruflich verändern wollen. Vielleicht einmal vorab, in welcher Situation sind eigentlich Lehrkräfte, die zu mir kommen? In den unterschiedlichsten Situationen einer beruflichen Krise. Das könnte ich global sagen. Und zwar unterschiedlich weit fortgeschritten in dieser Krise. Manche hadern mit ihrem Beruf, aber sind natürlich noch nicht grundsätzlich auf dem Absprung aus dem Lehrberuf, sondern sie sind in der Suchbewegung. Wie kann ich wieder Sinnstiftung erleben? Wie kann ich wieder glücklich werden in diesem Beruf? Welche Schrauben kann ich innerhalb des Schulsystems stellen, damit ich wieder gerne zur Schule gehe? Bei manchen ist aber der Prozess auch schon sehr weit vorangeschritten und bei mir kommen auch Leute an, die ganz klar für sich formuliert haben, dieses Schuljahr ist mein letztes, wie mache ich es möglich? Und da bin ich die Lieferantin von den nötigen Informationen, aber eben auch den nötigen bewährten Strategien und Coaching-Techniken, um den Brückenschlag gelingen zu lassen. Und dann kann der Brückenschlag sowohl in die freie Wirtschaft, in eine Anstellung gehen, als auch in die Selbstständigkeit. Das sind so grob die Felder. Das heißt, bei mir steigt noch lange nicht jeder aus, der mit mir zusammenarbeitet, sondern es geht durchaus auch um Veränderungen innerhalb des Lehrberufs. Und da möchte ich euch einmal die Visualisierung zu sichtbar machen. Und ich hoffe, dass die jetzt für euch alle sichtbar ist. Ein Nicken würde mir helfen. Ja, okay, ihr seht das. Wunderbar. Ich hoffe, das ist auch für euch groß genug sichtbar. Ich habe das jetzt extra für heute mal angefertigt, einfach nur, um meine grundsätzliche Übersicht zu schaffen. Das habe ich versucht, farblich zu unterlegen, um Sinneinheiten zu schaffen. Also, die meisten von euch sind oder waren wahrscheinlich im öffentlichen Schulsystem, vielleicht auch einige von euch in Schulen privater Trägerschaft. Das heißt, die einen sind verbeamtet und die anderen angestellt. Das Gros der Lehrkräfte in Deutschland ist aber verbeamtet, wobei natürlich nicht jeder ist verbeamtet. Aber das ist das häufigste Szenario, mit dem Menschen zu mir kommen, denn es fühlt sich auswegsloser an, ganz subjektiv. Tatsächlich gibt es da eine ganz klare Verteilung in meinen Coachings. Die meisten Lehrkräfte sind verbeamtet und ich empfinde angestellte Lehrkräfte als, oder die empfinden sich selbst auch als handlungsfähiger oft, weil man schlichtweg innerhalb der Lebenszeitverbeamtung auch mental sehr stark gebunden ist. Und als Angestellter erlebe ich liberaleres Handeln. Also so mein Default-Setting ist immer, ich gehe erstmal von der Verbeamtung aus. So, jetzt haben wir hier das öffentliche Schulsystem und natürlich ist auch innerhalb des Lehrberufs Veränderung möglich. Die habe ich versucht, hier in den unteren Zeilen darzustellen. Das sind ja die bekannten Wege. Ne? Wie verändere ich mich im Lehrberuf? Das kann zum Beispiel ein Steigen in der Hierarchie sein, nämlich in Richtung Schulleitung. Es kann in Richtung Lehrerausbildung, nämlich Fachleitung gehen. Und dann gibt es natürlich nicht nur die vertikale Veränderung in der Hierarchie, sondern auch die horizontale, von rechts nach links. Nämlich zum Beispiel Abordnungen an bestimmte Einrichtungen. Dafür haben manche Bundesländer sogar extra Programme. Beispiel Baden-Württemberg, da gibt es das sogenannte Lehrerprogramm. Da geht es um Abordnungen an VHSen für bis zu 6 Jahre. In Bayern gibt es das Programm Lehrer in die Wirtschaft für 1 Jahr in die Wirtschaft als Auswechselspieler und wieder zurück. Manche Bundesländer bahnen das also wirklich an. Auch in NRW gibt es dafür extra eine Suchmaschine Stella. Da kann man nach Abordnungen suchen. Aber Abordnungen sind eben immer nur temporär, maximal bis zu 6 Jahre. Es gibt so einige Personen, die finden ihre Nischen in Abordnungen und da wird es aus wundersamen Gründen möglich, dass sie da bleiben. Zum Beispiel an bestimmten Lehrstühlen. Das empfinde ich als eher selten. Abordnungen sind halt meistens temporär gedacht und dann geht man wieder zurück in den normalen Schuldienst. Natürlich gibt es dann nochmal die ganz andere Kategorie Auslandsschuldienst. Für ein paar Jahre wird das meistens gemacht. Manche sind auch Serientäter und lassen sich an verschiedene Schulen nacheinander versetzen. Da hatte ich schon Kunden aus, die jetzt gerade stationiert sind in den USA oder in Russland oder in Georgien. Also das ist natürlich sehr bunt und es gibt viele, die das einfach aneinander reihen. Dann da auch sehr unterschiedliche Erfahrungen machen. Genau, und dann gibt es natürlich noch projektbasierte Arbeit in Expertenteams. Expertenteam NRW gibt es da. Wahrscheinlich in jedem Bundesland die Möglichkeiten, sich fortbilderisch, episodisch tätig zu machen. Ne? Das sind aber meistens nicht die Veränderungen, die Menschen meinen, die zu mir kommen. Denn die Menschen, die zu mir kommen, haben das meistens schon durch. Das heißt, viele Personen haben schon versucht, sich innerhalb des Schulsystems so weit zu verändern, wie nur irgendwie möglich. Was zur Folge hat, dass bei mir auch viele Führungskräfte aus Schule aufschlagen, Fachleiter, stellvertretende Schulleitungen oder Leute, die schon diverse Schulen im Ausland durchhaben und die alles wollen, nur nicht wieder normalen Schuldienst, aber die dann an bestimmte gläserne Decken stoßen. Denn innerhalb des Schulsystems kann man sich eben nur in einem bestimmten Rahmen verändern. Okay, und jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, was kann man tun? Für die einen ist der Regler die Quantität, vor allen Dingen, wenn es um Vermeidung von Arbeitsbelastungen geht. Der Quantitätsregler, der geht natürlich über Teilzeitmodelle, ein Sabbatjahr beantragen und dafür ansparen oder für viele wird als kurzfristige Lösung oft die familiär bedingte Beurlaubung gewählt. Ist ja eine vermeintliche Lösung, es ist eher ein Aufschub tatsächlich, aber es ist eben oft das Einzige, was kurzfristig möglich ist, wenn man Kinder unter 18 hat, dass man dann nochmal ein Jahr familienbedingte Beurlaubung nimmt. In anderen Szenarien bekommt man auch fast keine Beurlaubungen mehr bewilligt. Hängt auch von der Schulform ab. Viele von euch werden auch schon registriert haben, in manchen Bundesländern ist dieser Regler Quantität quasi nicht mehr möglich. Also Teilzeit, Sabbatjahre und Beurlaubungen in Bayern und Baden-Württemberg als Grundschullehrkraft, das gibt es fast nicht mehr. Da ist ja auch wirklich ein Stopp verhängt. Ne? Es kommt nochmal sehr auf die Schulform ab, in der ihr seid. Gut versorgt sind die Gymnasien und meiner Erfahrung nach wird Gymnasiallehrern sehr, sehr viel gewährt, weil da schlichtweg Lehrkräfteüberhang ist. An anderen Schulformen wird es tatsächlich sehr, sehr eng, auch was Abordnungen angeht, Versetzungsanträge angeht, weil der Mangel diktiert, du musst hier bleiben. Das heißt, diese Schräubchen innerhalb des Schulsystems, die sind sehr ungerecht verteilt, wie liberal man davon Gebrauch machen kann. Eine Hybridlösung, die vielen oder nicht vielen, aber dann doch einigen Lehrkräften dauerhaft einfällt, ist, wenn schon Schuldienst, dann schrumpfe ich das so weit runter, wie es mir noch gut tut und betätige mich aber im Rahmen einer Nebentätigkeit. Und das sieht man hier oben. Und das sind Lehrkräfte, die sich nebenher selbstständig machen, mit einer Freiberuflichkeit oder einem kleinen Gewerbe und oft auch tragischerweise mit Expertise, die in der Schule sehr, sehr notwendig wäre. Viele Lehrkräfte bilden sich nämlich weiter zum Lerntherapeuten, zum Lerncoach, zum Lifecoach, zum was auch immer, alles das, was mit Potenzialentfaltung und Lernen zu tun hat und rennen in der Schule vor verschlossene Türen, weil es niemand will, dass sie damit tätig werden. Das heißt, diese Personen bauen sich dann nebenher etwas damit auf. Genau, das kann für viele auch dauerhaft was sein, was man so fahren kann, ne? Und dann gibt es jene, die tatsächlich, es gibt diese Leute, die tatsächlich sich entamten lassen, aber trotzdem noch als Lehrkraft arbeiten, die nämlich ihren Lebenszeitverbeamtungsvertrag umwandeln lassen in eine unbefristete TVL-Tätigkeit. Warum macht man das? Der einzige Grund ist, um sich freier zu fühlen. Das ist der einzige Grund. Man verdient weniger, aber es kann einem weniger verboten werden. Das ist der Grund. Also das gibt es auch. Okay, so, dann gibt es aber natürlich nicht nur die Veränderung im Schulsystem. Aber das ist natürlich das, was jetzt so am nächsten liegt. Ne?
Tabelle?
Ja.
Bevor du da weitergehst, außerhalb des Schulsystems, gab es noch zwei Fragen im Chat von Iris. Und zwar, hast du auch Erfahrungen bezüglich genau dieser Rückkehrung aus einer Abordnung? Gibt es innerhalb des Systems Beratungsmöglichkeiten, in welchen schulischen Bereich man zurückkehren kann? Noch eine Ergänzung von Corinna, die das auch interessiert. Und die hat gesagt, und wie es mit der Versetzung in ein anderes Bundesland aussieht.
Bei der Rückkehr aus Abordnung, da kommen wir schon in Details. Da kann ich gar nichts zu sagen, weil das so unterschiedlich gehandhabt wird. Der Grund, warum es mich gibt, ist ja auch, dass es im System so wenig Beratungsmöglichkeiten gibt. Tatsächlich, Julia nickt ganz heftig, das ist ganz, ganz schwierig, die richtige Beratungsstelle zu finden für solche Anliegen. Und viele machen die Erfahrung, dass sie dann, wenn es Beratungsansprechpartner gibt, von jedem was anderes gesagt kriegen. Von seinem Dienstherrn, von der Lehrergewerkschaft und vom Personalberater. Unter Umständen sind das unterschiedliche Dinge. Ja, und da bin ich, wäre dann die nächste Instanz, die nochmal was Neues erzählt. Ne? Also von daher, ich wüsste jetzt nicht innerhalb des Systems, wer da berät, aber die klassischen Anlaufstellen wären der Dienstherr selbst. Da stochert man aber meistens im Dunkeln. Ansonsten wäre es die kompetenteste Anlaufstelle eine Lehrergewerkschaft tatsächlich. Darum rate ich jeder Lehrkraft, die in irgendeiner beruflichen Veränderungsbewegung ist, einer Lehrergewerkschaft beizutreten. Was noch kein Garant dafür ist, dass man da gut beraten wird. Auch das ist leider meine Erfahrung. Aber zumindest hat man im Rahmen einer Gewerkschaftszugehörigkeit Zugang zu kostenneutraler Rechtsberatung, was nicht schlecht sein kann, also auch kurzfristige Rechtsberatung zu bekommen. Ne? Tatsächlich ist das Schulsystem schlecht aufgestellt, was Transparenzmachung über berufliche Ausweichwege angeht. Obwohl es die durchaus gibt. Man hat hin und wieder einen superfähigen Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin am Telefon bei seiner Bezirksregierung, der ADD, der Landesschulbehörde, wie auch immer die Behörde heißt, die euer Dienstherr ist. Mein Eindruck ist so ein bisschen, das ist sehr personenabhängig tatsächlich. Im Zweifelsfall würde ich mich bis zur Dezernatsleitung durchfragen. Genau. Versetzung nach Rückkehr aus Abordnung in ein anderes Bundesland, da weiß ich tatsächlich nicht so richtig drüber Bescheid. Ich schätze, das geht über die ganz normalen Ländertauschverfahren. Okay. Okay.
Danke, Iris, bedanke.
Super. Alles klar.
Ja, danke.
Gerne. Ja, ja, die Folie stelle ich gerne zur Verfügung. Okay, ich will auch ich will es auch kurz halten. Ich will nicht die ganze Zeit dozieren, sondern ihr sollt ja auch Fragen stellen können. So, ich halte es darum kurz. Die Veränderungsmöglichkeiten im Schulsystem habe ich jetzt, glaube ich, vorgestellt. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht mehr Lehrer sein kann. Man kann natürlich auch an Schulen freier Trägerschaft wechseln. Das wäre jetzt hier der Pfeil links. Das geht im Rahmen einer Beurlaubung in den Privatschuldienst. Zum Beispiel Beurlaubung in den Kirchendienst gibt es ja oft. Oder tatsächlich Beurlaubung an Privatschulen, an Montessori-Schulen oder sonstiges. Dann ist man nicht mehr verbeamtet. Das schläft sozusagen, aber man arbeitet in beamtenähnlichen Verhältnissen. Und ist dann eben weiterhin Lehrkraft. Auch das gibt es Kunden von mir, die eben dann an Privat, die dann auch tatsächlich kündigen teilweise, wenn die Beurlaubung in den Privatschuldienst nicht hinhaut, sich an Schulen freier Trägerschaft anstellen lassen und da dann zum Beispiel das Modell Privatschuldienst plus Nebentätigkeit sehr glücklich fahren, weil es da auch einfach liberaler geregelt ist, was man so nebenher tun darf. Dann aber mit deutlichen Gehaltseinbußen, muss man natürlich dazu sagen. So, und dann gibt es den Radikalschritt. Wenn wir über beruflichen Kurswechsel als Lehrer reden, dann ist das wahrscheinlich das, was erstmal so gedanklich aufgerufen wird, nämlich komplett raus aus der Kiste. Und das machen natürlich ganz viele meiner Kunden. Wo führt das dann hin? Zum einen natürlich in neue Anstellungsverhältnisse auf dem freien Arbeitsmarkt und das heißt dann Berufswechsel. Darüber können wir gleich auch noch reden, in welche Berufe wechseln diese Personen dann. Dann gibt es auch da wieder zweigleisiges Fahren, nämlich eine Anstellung auf dem freien Arbeitsmarkt in einem neuen Beruf mit einer Nebentätigkeit. Denn viele haben sich ja schon weitergebildet und wollen eigentlich ihre Nebentätigkeit auch wachsen lassen. Das ist ihnen aber im Rahmen des Lehrberufs nicht möglich und darum orientieren sie sich eher zweckorientiert um und lassen sich in etwas anstellen, was erstmal gar nicht so viel ihrer Zeit in Anspruch nimmt. Klassische 9-to-5-Jobs in Teilzeit zum Beispiel. Dann gibt es die Polyjobber. Das sind meistens so Hans Dampf in allen Gassen Menschen, die wollen sich auf gar nichts festlegen, sondern die wollen viele verschiedene Dinge tun. Hier ein Minijob, da ein Midijob und dann auch noch nebenher selbstständig. Und dann gibt es die Personen, die sich komplett selbstständig machen. Auch das decken wir im Rahmen unserer Coachings ab. Wir haben ein komplettes Business-Coaching für Lehrkräfte, sowohl für den Bereich Nebentätigkeit, also ich will gar nicht ganz raus, als auch ich will aber doch ganz raus und das muss jetzt meine Existenz bestreiten. Das sind so die grundsätzlichen Veränderungsmöglichkeiten. Vielleicht habe ich jetzt auch noch eine vergessen, dann möge man das nachtragen. Aber das sind im Grunde die Dinge, die ich in meinem Alltag begleite bei Lehrkräften. Okay, Cordula sagt schon, ich war noch nie so dankbar, angestellte Lehrerin zu sein. Das höre ich tatsächlich dieser Tage sehr, sehr oft. Okay, ich gehe einmal aus dieser Visualisierung raus, bevor ich dahin komme, was denn dann Lehrkräfte machen. Einfach nur gerade, um euch Raum für Fragen zu geben. Gibt es da spontan schon Nachfragebedarf?
Dagmar meldet sich.
Ja, du hattest ganz am Anfang mal etwas gesagt beim Thema Abordnung, und zwar beim Lehrerprogramm in Baden-Württemberg. Ich melde mich aus Baden-Württemberg, aus Pforzheim. Und da ging es irgendwie um Abordnung an VHS. Und weil ich an der Ausbildung interessiert bin, was war das nochmal? Das habe ich so schnell nicht notieren können.
Das nennt sich Lehrerprogramm. Also sehr unkreativ der Name. Lehrerprogramm Baden-Württemberg, dafür gibt es sogar eine eigene Homepage. Das wirst du über dein RP finden. Und da geht es um Abordnungen in den Erwachsenenbildungsbereich von VHSen bis zu 6 Jahre. Nämlich zum Beispiel als Referentin für den DAF-Bereich. Das ist ganz häufig, dass es um Deutsch als Fremdsprache geht oder eben um die Verwaltung bestimmter Bildungsgänge an diesen VHSen. Da kommt es aber auch noch mal drauf an, in welcher Schulform du bist, ob dir das bewilligt wird. Denn tatsächlich wird es Grundschullehrkräften fast nicht bewilligt, an diesem Programm teilzunehmen, weil der Mangel...
Bereich, berufliche Schule.
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel die Konstellation, ich habe 2 Kundinnen. Die eine ist Grundschullehrerin, die haben sich auf die gleiche Stelle beworben. Der Grundschullehrerin wurde nicht die Freigabe erteilt und darum hat es die Gymnasiallehrerin bekommen. Diese Stelle an einer VHS, der wurde nämlich die Freigabe erteilt. Darum geht es eben auch noch.
Okay, danke.
Okay, gerne. Okay, die Stellen werden auch in Kultus und Unterricht ausgeschrieben. Danke für den Hinweis. Genau, das scheint irgendwie so ein Quartalsblättchen zu sein in Baden-Württemberg. Okay, so, ich gehe jetzt einfach mal in den Bereich, in meine zweite Visualisierung. Was um Gottes Willen machen denn dann die Leute, die aussteigen? In dieser Visualisierung ist nicht, da kommt noch eine Frage rein. Ist es wirklich so, dass ich auf alle Pensionsansprüche verzichte, wenn ich kündige? Bundesland Bayern, kann ich auf Änderung hoffen? Ja, da gibt es tatsächlich Hiobsbotschaften. Das ist nämlich von eurem Bundesland abhängig. Und zwar in dem Bundesland, in dem ihr verbeamtet seid. Es gibt ja manche, die haben den Wohnsitz zum Beispiel in Baden-Württemberg, sind aber in Bayern verbeamtet. Es geht um das Bundesland, das euer Dienstherr ist. Und da sind die beiden Zauberworte Altersgeld und Nachversicherung. Das kann man bei mir, wenn ihr euch das nochmal wirklich im Detail anlesen wollt, zum Beispiel in meinem Buch nachlesen. Was heißt das? Die Mehrzahl der deutschen Bundesländer hat mittlerweile landesjuristisch, also für Landesbeamte, nachjustiert für den Kündigungsfall. Nämlich seit 2013. So, was war denn vorher? Und was ist denn noch in den Bundesländern, die nicht nachjustiert haben? Da ist das Szenario Nachversicherung. Und das gilt jetzt für Bayern und NRW. Ich bin nämlich auch aus NRW. Was heißt Nachversicherung? Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ja jetzt zum Zeitpunkt X bestimmte Altersrücklagen gebildet, also bestimmte Pensionsansprüche erworben. Ich vergleiche das immer mit einem imaginären Sparschwein, das beim Landesamt für Finanzen und Besoldung für euch aufgestellt ist, und pro Dienstjahr in Vollzeit wird in dieses Sparschwein 1,73 Pensionspunkte eingespart. Also man erwirbt Pensionsansprüche in Form von Pünktchen. Und das heißt, man kann im Rahmen seiner Lebensarbeitszeit einen bestimmten Maximalfüllstand von Pünktchen erreichen, der einem dann mit bestimmten Berechnungsschlüsseln in Pension umgerechnet wird. Zum jetzigen Zeitpunkt habt ihr also einen bestimmten Punktefüllstand. Wenn ihr viel in Teilzeit gearbeitet habt oder auch mal in Beurlaubung wart, vielleicht durch Erziehungszeiten, ist das Sparschwein entsprechend weniger gefüllt, denn das sind keine ruhegehaltsfähigen Dienstzeiten, so nennt sich das. So, also das Sparschwein hat jetzt einen bestimmten Füllstand und jetzt ist es kritisch, was passiert mit diesem Sparschwein? Und das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, denn in einem nicht geregelten Szenario, so wie es in ganz Deutschland und für alle Beamten bis 2013 war und jetzt eben nur noch für einige Bundesländer, wird man nachversichert. Das heißt, ja, wir haben darauf keine Antwort, das Sparschwein, das fällt jetzt erstmal weg. So, das ist eine schlechte Nachricht. Das Sparschwein ist weg. Ihr habt keine Versorgungsansprüche mehr gegenüber euren Dienstherren. Aber Das heißt natürlich nicht, ihr fallt ins Bodenlose und habt überhaupt keine Altersvorsorge erworben, sondern da springt dann die deutsche Rentenversicherung ein. Es ist also ein Wechsel der Bezugsbehörde. Die Landesbehörde hat für euch keine Verpflichtung mehr. Sparschweinchen weg. Stattdessen bekommt ihr eine Nachversicherung bei der deutschen Rentenversicherung. Das heißt, eure Akte verlässt das Haus eures Dienstherrn und geht zur deutschen Rentenversicherung bei euch vor Ort. Und da bekommt das eine Sachbearbeiterin, ein Sachbearbeiter auf den Tisch mit ganz akribisch aufgeführt euren Dienstzeiten, euren Deputaten, euren Beförderungsstufen, euren Bruttogehältern. Und dann wird daran die Formel angelegt, jetzt machen wir mal eine Rente draus. Also es wird einfach eine Rentenberechnungsformel an eure Dienstzeiten angelehnt. Es wird also von Äpfel zu Birnen umgerechnet. Es gibt keine Pension mehr, dafür bekommt ihr einen Rentenanspruch. Und ihr bekommt vielleicht zum ersten Mal in eurem Leben nach der Nachversicherung einen Rentenbescheid ins Haus, wo akribisch aufgelistet wird, das und das und das wird Ihnen jetzt in Rente umgerechnet. Hurra, hier ist Ihr Rentenbescheid und so hoch ist er. Und bei dieser Umrechnung von Äpfel in Birnen passiert ein herber Verlust von etwa 50%. Das heißt, in den Bundesländern, die Altersgeld haben, das erkläre ich jetzt gleich in Abgrenzung dazu, nimmt man das Sparschwein mit. In den Bundesländern, die Nachversicherung haben, da klingelt es bei mir, in den Bundesländern, die Nachversicherung haben, nimmt man das Sparschwein nicht mit, sondern bekommt stattdessen einen Rentenbescheid. Und zwischen diesen beiden fiktiven Anspruchsgrößen ist in etwa ein Unterschied von 50% Verlust. Die Bundesländer, die aktuell nachversichern noch, sind Bayern, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland. Ich meine Brandenburg und Berlin. Thüringen seit diesem Jahr, Sachsen sowieso. Ich meine in Sachsen-Anhalt, die versichern jetzt noch nach, aber die haben einen Gesetzesentwurf vorliegen. Alle anderen Bundesländer haben Altersgeld. Und was heißt das? Das Sparschweinchen bleibt mir erhalten. Es fällt aber zu dem Zeitpunkt meiner Kündigung in einen Dornröschenschlaf. Es wird halt einfach nicht weiter gefüllt. Und zum Erreichen meiner Regelaltersgrenze, nämlich mit 67, je nach Geburtenjahrgang ist es 65, 66 oder 67, erwacht das Sparschwein wieder zum Leben und beginnt euch Altersgeld auszuschütten. In manchen Bundesländern verlustfrei, mit 0% Abzügen, abgesehen jetzt von irgendwelchen Inflationsraten, ne, die muss man immer mitrechnen. Und es muss auch noch versteuert werden. Verlustfrei nämlich zum Beispiel in Baden-Württemberg und Niedersachsen und in manchen Bundesländern mit einem Pauschalabzug von 15%. Das, Iris, deine Frage im Chat, also bei Altersgeld hat man nicht den Verlust von 50%, sondern je nach Bundesland vielleicht einen Abschlag von 15%. So macht das im Übrigen auch der Bund bei den Bundesbeamten seit 2013. Also Bundesbeamte, wenn die kündigen, kriegen die einen Abschlag von 15%. Und eben viele Bundesländer agieren nach diesem Vorbild. Manche sind aber besonders großzügig und sagen, hier, nimm alles mit. Zum Beispiel Baden-Württemberg und Niedersachsen. Aber das heißt natürlich nur bis zu dem Füllstand bis zu eurer Kündigung. Das sind jetzt keine Summen, mit denen man sich im Alter komplett über Wasser hält. Ne? Da ist immer mit eingerechnet, ihr habt ja noch eine gewisse Lebensarbeitszeit, in der ihr Vorsorge leisten müsst. Also das sind in NRW, ach so, weißt du, ob Chancen bestehen, dass das Altersgeld eingeführt wird? Ja, da hält man sich sehr, sehr bedeckt. Ich persönlich sehe das nicht kommen. Ich weiß auch nicht von irgendwelchen Entwürfen, die da vorliegen. Ich glaube, das hat Gründe, warum NRW das nicht macht. Die sind natürlich das Bundesland, das bevölkerungsreichste Bundesland und das mit den meisten Lehrkräften. Es würde ganz schön teuer, wenn man das Altersgeld in NRW einführt, obwohl die Nachversicherung im Übrigen gegen EuGH-Gesetzgebung verstößt. Aber da stellen sich manche halt einfach sehr, sehr taub und blind. So. Zu Niedersachsen, man muss sich für die Ausbildungszeit nachversichern. Okay, das wäre dann aber ja nur.
Meldet sich auch.
Mhm. Genau. Okay, Julia, die ganze Zeit schon, ne? Okay, Julia.
Also ich wollte mich einfach mal ganz herzlich bedanken. Bis gestern kannten wir uns nicht. Ich habe jetzt auf dem Bildungsgipfel das Video gestern gesehen, was du geführt hast. Und ich war gestern schon von dem Video total berührt. Es hat mich total angesprochen und ich wollte mich ganz herzlich bedanken für diese Arbeit, die du machst, weil Anfang der 2000er Jahre habe ich mich als totale Einzelkämpferin gefühlt. Ich habe damals in Bayern gearbeitet, dann bin ich nach Nordrhein-Westfalen gewechselt und ich war total alleine auf weiter Flur. Ich kannte gar keinen, der sich in dieser Situation ähnlich oder in einer ähnlichen, vergleichbaren Situation befunden hat. Und ich hätte mir damals gewünscht, es gäbe ein Netzwerk, es gäbe Menschen, mit denen man sich darüber austauschen kann. Und auch wenn jeder seine individuelle eigene Entscheidung trifft, aber so dieses Gefühl von Austausch. Und da war auch die Gewerkschaft nicht der alleinige Ort, um danach sich austauschen zu können. Und ich kann nur sagen, damals, vor vielen Jahren, da gab es nur Schwarz und Weiß. Und deshalb finde ich es jetzt total wertvoll zu sehen, wie du das aufbereitet hast, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt und dass man sich nicht in dieses Schwarz und Weiß reinpressen lassen muss. Ne? Entweder verbeamtet, nicht verbeamtet, es gibt andere Lehrtätigkeiten. Ich finde es super wertvoll. Ich habe noch nicht mit dir zusammengearbeitet oder ne, war noch keine Kunde. Ich wollte einfach nur sagen, ich finde diese Arbeit total wertvoll. Sie hat mein Herz berührt, als ich davon erfahren habe, dass es dich gibt, dass du diese Art von Arbeit machst, denn ich weiß, wie schwer der Weg war und ich habe mich aus der Verbeamtung rausgekündigt. Ich weiß nicht, wie ich das und ob ich das heutzutage so in dieser Weise nochmal machen würde. Ich würde erstmal auch noch andere Wege ausprobieren. Aber ich finde auch, der Aspekt der Gesundheit ist ein ganz großer. Jetzt sind wir gerade bei den Finanzen. Ist super wichtig, gerade auch in Corona-Zeiten, weil Selbstständigkeit ist nicht einfach, auch in Corona-Zeiten. Aber was ich sagen wollte, die Gesundheit spielt auch eine ganz große Rolle. Und das wollte ich nur anderen mitgeben auf den Weg. Nur das Geld alleine macht es auch nicht. Wenn der Körper einem irgendwann sagt, so, es geht nicht mehr, dann muss man sich auch überlegen, welchen Preis man dafür zahlt. Und der kann mit der Gesundheit manchmal auch echt verdammt hoch sein. Vielen Dank.
Ach, das ist sehr lieb von dir, Julia. Freut mich. Okay, ich lese natürlich gerade währenddessen im Chat mit. Und diese EuGH-Sache, die hat da euer Interesse erregt. Also ich gehe da aber nur ganz kurz drauf ein, denn das ist natürlich ein rechtliches Feld und ich bin kein Anwalt. Es gab einen Fall eines Lehrers aus NRW, der ist nach Österreich ausgewandert und war dann da Lehrer nach vielen, vielen Dienstjahren. Und er hat sich bis zum EuGH durchgeklagt und hat gesagt, wie kann das sein, wenn ich innerhalb der EU einfach nur meinen Beruf in ein anderes Land verlege? Es ist doch EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit. Wie kann das sein, dass mir da so viel verloren geht? Und ihm wurde vor dem EuGH Recht gegeben. Aber diese Rechtsprechung bezieht sich eben auch nur auf das Szenario. Wechsel in ein anderes EU-Bundesland unter Beibehaltung des Lehrberufs. Dann steht einem eine Ausgleichszahlung zu. Und jetzt kann man natürlich das versuchen zu erfechten. Da sind allerdings die Aussichten relativ schlecht, wenn es nicht genau um dieses Szenario geht. Mittlerweile sind GEW und VBE und so weit, dass sie einem Rechtsbeistand garantieren, wenn man da irgendwas mit irgendwelchen Widerspruchsklauseln erfechten will. Aber tatsächlich sind die Aussichten relativ mäßig, sich da was zu erstreiten. Dafür ist die Gesetzgebung sehr, sehr vertrackt. Okay, so, ich würde gerne auf die Berufsalternativen auf dem freien Markt eingehen. Da wird gerade hier schon nachgefragt. Alternativen in der Erwachsenenbildung. Ja, genau, da können wir ja drauf eingehen. So, jetzt kommt Teil 2 meiner Visualisierung. Und das habe ich aufbereitet wie eine Zielscheibe. Ich habe es eine Taxonomie genannt. Was soll diese Zielscheibe jetzt aussagen? Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, wie weit entfernt man sich von seiner pädagogischen Komfortzone? Also, weil man kann ja Berufe ergreifen, die sind noch sehr nah am Lehrberuf. Die haben noch ganz viel damit zu tun. Und dann gibt es Berufe, mit denen rückt man immer weiter ab vom Lehrberuf. Und so habe ich das aufgebaut. So ist also diese Zielscheibe zu lesen. In der Mitte, oder ist was verrutscht? Der Kundenbetreuer, der soll bitte woanders hin. So. In der Mitte haben wir die Lehrkraft. Ne? Das ist Komfortzone sozusagen und auch vor allen Dingen Ausbildungskomfortzone. Dafür sind wir ausgebildet. Alles andere verlangt jetzt einen gewissen Spagat. So, und dann gibt es Berufe, ich nenne das die pädagogische Peripherie. Da ist der Schritt dahin nicht so groß. und nicht so schmerzhaft. Darum fällt auch ungefähr jedem meiner Kunden als allererstes ein, dann gehe ich halt zum Schulbuchverlag. Und damit halten sich viele Kunden für sehr, sehr einfallsreich, aber es fällt einfach jedem als erstes ein. Genau, aber es bietet sich natürlich an. Wir arbeiten professionell mit Lehrwerken und wir haben einfach das Know-how, wir können didaktisieren, von daher ist das eine valide Alternative. Aber so viele Schulbuchverlage kann es gar nicht geben, wie Lehrkräfte, die gerne in Schulbuchverlagen arbeiten würden. Da ist nicht genug Platz für alle da. Aber ich habe natürlich Kunden, die kommen bei Klett unter, bei Kornelsen oder bei kleinen Nischenverlagen und finden da attraktive Arbeitsbedingungen vor, als Mathe-Redakteur oder Sonstiges. Ne? Und das will ich gar nicht nur auf Schulbuchverlage begrenzen, sondern es gibt mittlerweile ja ganz viele digitale Lernangebote und Nachhilfeangebote, wo man auch sehr in seiner Komfortzone bleibt. Zum Beispiel solche Dienste wie Sofa-Tutor. Die profitieren ja in hohem Maße davon, dass Kinder in Schule hinten runterfallen und sich deswegen privatwirtschaftlich Hilfe holen mit irgendwelchen Lernprogrammen oder YouTube-Videos oder sonst was. Da gibt es natürlich auch wieder Mathe-Redaktionen, Deutsch-Redaktionen und solche Sachen. Auch da habe ich Kunden, die bei solchen Lernanbietern unterkommen. Ne? So, ausgeklammert auf dieser Zielscheibe ist übrigens der Bereich Selbstständigkeit. Denn in der Selbstständigkeit sind natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt euch mit einem Dog-Walking-Service selbstständig machen oder mit einem Nähstudio oder mit einer lerntherapeutischen Praxis. Also selbstständig geht natürlich alles. Darum ist das jetzt auf dieser Zielscheibe nicht erfasst. Aber auch hier gibt es natürlich Tätigkeiten, die kann man hervorragend selbstständig ausüben, nämlich zum Beispiel Lerntherapie und Lerncoaching. Und das ist sehr frequentiert auch in meiner Arbeit, gerade im Businessbereich, dass sich Leute entweder neben- oder hauptberuflich mit lerntherapeutischen Studios selbstständig machen. Und oft gibt es dazu ein bestimmtes pädagogisches Steckenpferd, nämlich zum Beispiel LRS, also dass man sich wirklich auf LRS stürzt, oder eben bestimmte Neurodiversitäten, also ADHS, Hochbegabung, all das ist extrem stark nachgefragt, wirklich. Also dieser Peripheriebereich, der boomt gerade, weil in Schule es halt so läuft, wie wir es alle kennen. Und darum die Eltern herausgefordert sind, andere Hilfsangebote aus eigener Tasche zu bezahlen. Darum boomt dieser Bereich. Genauso wie Nachhilfe. Der Unterschied bei Nachhilfe ist, dass sich viele Lehrkräfte dann eben instrumentalisiert erleben für ein Schulsystem, was sie nicht mehr unterschreiben, aber dem trotzdem zuarbeiten müssen. Darum hat das so seinen Pferdefuß, weil man ja im Grunde Schüler dabei begleitet, den mehr oder weniger begründeten Leistungsansprüchen von Lehrkräften gerecht zu werden, deren Leistungsansprüche man so gar nicht nachvollziehen kann im Zweifelsfall. Ne? Auch das habe ich früher gemacht und hatte teilweise Klassenarbeiten auf dem Tisch, wo ich dachte, geht ja wohl gar nicht. Aber ihr seid diejenigen, die dann halt in der Nachhilfesituation seid. Darum ist das oft so ein bisschen stiefmütterlich. Nachhilfe liegt zwar nah, aber zufrieden macht das die meisten nicht.
¿Cómo?
Que si la destilación del vino.
Sí, hice. Se me rompió al final
el frasco con el vino.
Ich glaube, Corinna ist es. Und ich stimme. Ja. Da habe ich jetzt mal gerade den Ton stumm geschaltet. Man verzeiht es mir. Super. Genau. So, dann wagt man sich jetzt immer weiter von dieser Zielscheibe nach außen. Ne? Was hat denn noch mit Lernen zu tun, was aktuell boomt? Und das ist E-Learning. Und das geht momentan ab wie eine Rakete. Also wer sich irgendwie im digitalen Bereich verorten kann, für den ist E-Learning ein sehr, sehr großes Feld mit Potenzial. Die Berufe da nennen sich E-Learning Constructor und Instructional Designer zum Beispiel. Also mit diesen Berufsbezeichnungen kann man ja oft nichts anfangen. Aber wenn man danach sucht, E-Learning, dann ist es E-Learning Construction und Instructional Design. Was macht man da? Man bereitet Lerninhalte auf, aber mit komplett unterschiedlichen Zielgruppen. Nämlich zum Beispiel arbeitet man bei einer Agentur und man bekommt die verschiedensten Dinge auf den Tisch. Ein virtuelles Lernprogramm für Straßenbahnfahrer bei der Kölner KVB. ein Schulungsprogramm für Laboranten. Also es sind wirklich die unterschiedlichsten Inhalte, die aber dann aufbereitet werden für firmeninterne Lernplattformen, für Schulungsgänge. Ne? Und das ist ein Riesenbereich, der wird immer weiter wachsen. E-Learning ist eins der Themen der Stunde. Okay, und das ist noch sehr nah dran an unserer Lehrerkomfortzone tatsächlich. Und das greift eben Hand in Hand mit dem ganzen IT-Bereich EdTech. Und das ist auch was, was wahnsinnig wächst und wo tatsächlich die Chancen sehr gut sind, auch gut bezahlt zu werden, der EdTech-Bereich. Was ist das? Das sind diese ganzen Startups, die jetzt aus der Erde sprießen, die sich mit Bildung befassen, von Eduki, ehemals Lehrermarktplatz, über schulische Selbstverwaltungssoftwaren wie Schulmanager Online, über alles, was ihr euch vorstellen könnt, Lern-Apps, Babbel, Fremdsprachen-Apps, all das, was sich mit Lernen beschäftigt oder so, sozusagen so eine schulische Selbstverwaltung sich damit befasst. Ne? Das ist der EdTech-Bereich. Und da gibt es ganz, ganz viele Startups, die natürlich ihre Produkte erstens an den Mann bringen müssen und zweitens ihre Kunden happy machen müssen. Und das können sie nicht mit Vertrieblern und mit Trainern, die Schule nicht verstehen. Wenn ihr zum Beispiel in der Schule Schulmanager Online nutzt oder was weiß ich, was für eine Software, mit der ihr digitale Klassenbücher macht oder so, dann müsst ihr ja Schulen erklären, warum das cool ist und welche Funktionen das alles hat. Das können am allerbesten Lehrkräfte. Und das versteht der EdTech-Bereich. Und darum bekomme ich auch mittlerweile wöchentlich Anfragen, ob ich nicht Personal vermitteln kann für den EdTech-Bereich. Also irgendwelche Firmen, die sich in diesem Bereich tummeln, und mich dann fragen, du bist doch hier die Tante, die da irgendwie Lehrkräfte berät. Hast du nicht ein paar heiße Aussteiger für uns? Also das läuft so, ne? Das ist EdTech. Okay, also das ist tatsächlich der Bereich IT, der momentan total permeabel wird für Lehrkräfte. Der wächst ja ohne Ende und es braucht in der IT Trainer. Das sind die Leute, die andere schulen in der Anwendung. Es braucht in der IT Vertriebler. Sales-Bereich, das sind die Leute, die das verkaufen, dadurch, dass sie so gut erklären können, warum man das unbedingt haben muss. Es gibt die Leute, die Inhalte aufbereiten, das ist der Content-Bereich oder E-Learning. Und es gibt natürlich die Kundenbetreuer, das sind die, die zusehen, dass die Kunden damit auch gut zurechtkommen. Und das gibt es halt sowohl im schulischen Anwendungsbereich als auch in anderen. Und das ist momentan tatsächlich das Feld mit dem größten Potenzial. Okay, aber es gibt natürlich auch noch eine ganze Menge andere Richtungen, nämlich zum Beispiel bei Stiftungen, bei eingetragenen Vereinen, als Bildungsreferent oder als Pressereferent, Kommunikationsreferent, was auch immer. Es gibt beraterische Tätigkeiten in psychosozialen Einrichtungen, in städtischen Einrichtungen, in Stiftungsträgereinrichtungen. Es gibt Sachen im Bereich Inklusion, Bildung und Teilhabe. Es gibt Sachen im Bereich Schulbegleitung, Schulträger, also Schulbegleitungen, Schulen im Bereich Inklusion, weil viele von euch haben wahrscheinlich Erfahrungen gemacht mit Schulbegleitern, die so überhaupt keine Ahnung haben über die Schüler, die sie da eigentlich begleiten und deren Bedürfnisse. Und es gibt ganz, ganz viel in dieser pädagogischen Peripherie. Und man kann sich davon aber natürlich auch immer weiter entfernen. Dann geht man eher über seine fachliche Qualifikation. Ne? Vielleicht hat man studiert Chemie, Bio. Dann eröffnen sich einem ganz andere Bereiche, als wenn man Sozialwissenschaftler ist. Und da sollte man sich dann daran orientieren, was machen denn Sozialwissenschaftler, die jetzt nicht unbedingt Lehramtler sind? Die gehen tatsächlich natürlich erstens oft zu öffentlichen Trägern und Stiftungen, aber die verirren sich auch oft in solche Generalistenbranchen wie das Marketing. Genau. Okay, und dann kann man immer weiter weg von diesen Feldern, zum Beispiel in den Bereich Organisationsentwicklung. Viele Lehrkräfte, die ich kenne, sind schulentwicklerisch tätig und können das eben super auch übertragen auf die Privatwirtschaft und sind dann im Personalentwicklungsbereich, HR nennt sich das auch, Human Resources, oder im unternehmensberaterischen Bereich oder eben als Change Manager im Organisations- und Weiterentwicklungsbereich, also innerbetriebliche Weiterbildung. Und dann, diesen Bereich habe ich dann gar nicht mehr mit abgebildet, das ist so die am hellsten unterlegte, der am hellsten unterlegte Ring, Verlassen der pädagogischen Zone, da ist natürlich wieder alles und nichts möglich. Also der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt. Manche fangen auch komplett neu an, als mit einem Psychologiestudium oder mit einer Lehre beim Finanzamt. Gibt es auch. Genau, also es geht letztlich wahnsinnig viel, aber wenn man sich in seiner pädagogischen Komfortzone bewegen will, dann sind das so die Sachen, in die die meisten tatsächlich abwandern. Okay, und dann Bereich Erwachsenenbildung, genau, da geht es vor allen Dingen um innerbetriebliche Weiterbildung. Es ist ein wahnsinnig wichtiges Feld, was immer weiter wächst, dass Firmen ihr Personal entwickeln müssen. Dafür sind Lehrkräfte auch prädestiniert. Okay, weißt du, ob es vergleichbare Angebote, wie du sie bietest, auch in Österreich gibt? Tatsächlich weiß ich da nichts von. Ich bin so ein bisschen so ein Unicorn und ich habe auch oft Österreicher, die sich an mich wenden, aber ich merke schon, natürlich ticken die Uhren in österreichischen Schulen doch irgendwie anders. Gleichwohl, diese Branchen, die sind in Österreich garantiert genauso attraktiv, weil das ein globaler Trend ist, der sich im Übrigen auch in Amerika abzeichnet. In Amerika gehen Lehrer in genau die gleichen Branchen, nämlich EdTech, Vertrieb, Training, Personalentwicklung. Da ist gerade im Übrigen eine riesige Lehrerkündigungswelle in Amerika. The Big Quit wird das da genannt. Okay, ich gehe mal gerade weiter durch den Chat. So, das sind meine beiden Visualisierungen. Die waren jetzt schon fast stundenfüllend, ne? Aber ihr sollt ja bitte noch eure Fragen stellen dürfen. Wie viel Nebentätigkeit ist neben der Tätigkeit als Beamtin erlaubt? Von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und da geht es grundsätzlich um Bundesgesetzgebung und Bundesgesetzgebung besagt, bis zu 40% seines Jahresbruttos darf man dazu verdienen und bis zu 8 Wochenstunden darf man nebenher machen. Jetzt ist aber die Frage, wie gehen die Bundesländer damit um? Und zwar sehr unterschiedlich. Manche regulieren die Zuverdienstgrenzen runter, zum Beispiel Rheinland-Pfalz und Hessen sagen nur bis zu 30% meines Jahresbruttos. Andere Bundesländer, denen ist das egal. NRW zum Beispiel reglementiert das gar nicht explizit. Ich bin schon der Meinung, da wird drauf geguckt, aber doch das Hauptaugenmerk liegt eher darauf, wie viele Stunden bist du nebenher tätig. Und der Zuverdienst ist da gar nicht so unbedingt im Fokus. Genau, man darf bis zu 8 Stunden nebenher. Manche Bundesländer regulieren das runter, wenn man in Teilzeit geht. Andere belassen das dann auf diesem 8-Stunden-Sockel. Und ein Bundesland, nämlich Baden-Württemberg, erlaubt sogar mehr, wenn man runterreguliert, nämlich bis zu 12 Stunden nebenher. Okay, ich gucke mal weiter. Warum sind Lehrkräfte für die innerbetriebliche Weiterentwicklung Erwachsenenbildung prädestiniert? Weil wir im Kern Potenzialentwickler sind. Punkt. Egal mit welchem Fach wir das tun, ob das Sachkunde in der Grundschule ist oder ob das Chemieunterricht in der Oberstufe ist, letztlich geht es um menschliche Potenzialentfaltung. Es geht darum, dass wir adressatengerecht und empathisch kommunizieren und dass wir die Potenziale von Menschen erkennen und sie dahin führen, dass sie das Potenzial auch ausschöpfen können. Das kann man tatsächlich außerhalb von Schule noch wirksamer als innerhalb von Schule, weil wirtschaftliche Institutionen natürlich Wachstumsbedarf haben und die sind darauf angewiesen, dass Menschen ihr Potenzial ausschöpfen. Anders Schule. Aber das ist jetzt böse. Genau, aber dafür, das ist auch meistens den Leuten im HR, im Human Resources klar, dass Lehrkräfte da gut drin sind. Man müsste sich aber dann im HR noch weiterbilden. Ja. Genau. Okay. Magst du noch etwas zu innerer Bereitschaft und diesen Prozessen sagen?
Ach ja. Genau, das habe ich gerade noch beschrieben. Wir sind jetzt gerade ja in den letzten Minuten, da sind auch noch nach mir ein paar weitere Fragen gekommen. Ich dachte, vielleicht ist es jetzt langsam zum Abrunden auch nochmal ganz gut, nicht nur so diese ganzen riesigen Informationsbäume einzugehen, die super wichtig sind. Ja, ich weiß, du hast als Coach auch in diesem Begleiten von den inneren Prozessen viel Erfahrung und dachte, das könnte vielleicht noch interessant sein.
Es findet tatsächlich das meiste im Kopf statt und nicht unbedingt in den formalen Hürden, obwohl man das initial glaubt. Also ganz viele zum Beispiel anfänglich bei mir Ratsuchende, die kommen immer zu mir mit Formalia-Fragen. Was darf ich nicht? So. Es geht aber letztlich darum, höchstens tertiär. denn die größten Hürden sind im Kopf, in unserem Selbstbild. Es geht so viel. Das ist vielleicht für den einen eine gute Nachricht, für den anderen eine schlechte, weil es ihn unter Druck setzt. Oh Gott, es geht viel. Ich habe mir immer eingeredet, es ginge nichts. Und das hat mich auch irgendwie stillgehalten. Wenn man jetzt hört, es geht viel, nimmt einen das ja umgekehrt in die Verantwortung. Jetzt muss ich was draus machen. Oha. Und da geht es tatsächlich drum, sich von dem Selbstbild und von dieser kompletten identitären Deckung, ich gleich Lehrkraft, abzulösen und eine Vision von sich zu entwickeln, die nicht mehr nur Lehrkraft ist. Also was heißt nur? Ist ja nicht nix, ne? Aber im Sinne von only Lehrkraft, sondern was kann ich, was will ich, was macht mir Spaß, womit kann ich wirksam werden, womit will ich wirksam werden, worauf will ich zurückschauen? Das ist eigentlich eine der größten Kompassfragen. Wer will ich gewesen sein? Nach welchen Maximen möchte ich mein Handeln ausrichten? Genau. Und die meisten Menschen ärgern sich im Alter über das, was sie nicht getan haben. Wäre ich mal mutig genug gewesen? Und das sind die größten Kampfplätze im Kopf, sich zu lösen von den Selbstannahmen über sich. Was man kann und was man nicht kann und was möglich ist und was nicht möglich ist. Wenn man auf diesen Weg aufbricht, wird man feststellen, da ist plötzlich ganz viel, viel möglich, beängstigend viel. Und ich muss eher in diese Möglichkeiten reinwachsen. Es ist nicht so, als gäbe es die nicht, sondern ich muss irgendwie da reinwachsen. Genau. Und was hilft? Tatsächlich erstmal hingucken. Und Akzeptanz dafür haben, dass man beruflich gerade hadert und sich jetzt auf die Suche macht und sich erlaubt, auch nach links und rechts zu gucken und vor allen Dingen darüber zu reden. Denn ganz, ganz schlimm ist die Vereinzelung, die im Lehrberuf passiert und dass man sich ja an keinen wenden kann und will. Und darum hält man sich für den einzigen Mensch auf der Welt und denkt immer, oh Gott, was stimmt nicht mit mir? Man wird aber schnell feststellen, es gibt ganz, ganz, ganz viele, die genau dieses Problem haben und die alle sich nicht darüber austauschen mögen. Also wirklich, die Power liegt in der Vernetzung in dieser Frage. Und auch die potenziellen neuen Stellen liegen in der Vernetzung. Da sich zu vernetzen außerhalb des Lehrerzimmers. Und das hilft einem auch wirklich, die Außensicht auf den Lehrberuf besser einzunehmen und dann eben den Brückenschlag auch gelingen zu lassen.
Danke, Isabel. Ich komme noch mal ganz kurz für den Abschluss zu dir. Genau, so, ich glaube, jetzt sind noch ein paar von den technischen Fragen offen geblieben. Ich glaube, da könnte man noch ewig drüber reden. Jetzt vielleicht noch als allerletzte Frage, wird gerade auch noch schon gefragt, bist du als Coach gerade, hast du noch Kapazitäten? Gibt es Terminmöglichkeiten? Was kostet das eigentlich, bei dir gecoacht zu werden? Vielleicht das zum Abschluss auch noch interessant.
Ich bin kein 1:1-Täter mehr, tatsächlich. Also bei mir gibt es keine Einzelstundenberatung und auch nicht nur du und ich face-to-face. Und zwar aus Überzeugung. Genau das, was ich gerade gesagt habe, ist so wirkungsvoll, nämlich die Vernetzung. Das heißt, bei mir gibt es Gruppenprogramme, und zwar zwei an der Zahl. Das eine fokussiert den ganzen Bereich Neuorientierung und Empowerment für die freie Wirtschaft. Also ich weiß, wohin ich will, ich weiß, was ich will und ich weiß, wie ich hinkomme und ich weiß, wie ich mich rein bewerbe. Das ist so mein Steckenpferd. Und dann gibt es den ganzen Bereich Business Coaching. Da geht es darum, wie werde ich von null Vorwissen zu jemand, der tatsächlich ein erfolgreiches Business betreibt. Und das machen wir im Rahmen von Gruppencoachings, in die man auch tatsächlich jederzeit einsteigen kann. Momentan sind in meinem Gruppencoaching 65 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Monatlich kann man nachrücken. Und da setzt alles auf Vernetzungsstrategien. Das heißt, die Teilnehmer organisieren sich selbst in kleinen, das ist so ein bisschen wie ein Gruppenpuzzle. Die Teilnehmer orientieren sich selbst in themenorientierten Roundtables, in Working-Out-Loud-Gruppen. Und es geht um pures Empowerment und eben davon profitieren, was die anderen rauskriegen, profitieren, was die Dynamik der Peergruppe so ergibt. Das macht man begleitend natürlich dann zu einem Online-Kurs und einem Gruppencoaching von mir. Da kann man jederzeit rein und dann gibt es das Gleiche für den Business-Bereich. Genau.
Ja, super. Ich glaube, da hast du wirklich eine Menge Fragen beantwortet. Da kommt auch schon die erste vielen Dank-Nachricht. Ja, wenn ihr noch was in den Chat schreiben wollt, vielleicht ein Dankeschön. Mhm. Oder einfach noch, genau, auch reinrufen, ein Danke und Tschüss jetzt am Ende unserer Sprechstunde. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, Isabel.
Genau. Da war's. Sehr gerne. Da wird gerade noch gefragt nach Gesprächsterminen. Ja, es gibt jederzeit Erstgesprächstermine mit meinem Team. Genau.
Ja, die Website findet ihr auch über unser Newsletter. Gott, ich habe sie gerade nicht parat, aber ich werde sie noch in den Chat stellen. Moment. Oder hast du sie selber gerade da?
Vielen Dank.
Meine Webseite, isabelprobst.de. Ich stelle sie gerade noch kurz in den Chat. Ups, wenn es denn so schnell ginge. Da ist es schon. Aha, perfekt. Mhm. Genau. Wie viele 50-Plus-Jährige kommen auf dich zu? Gar nicht so wenige. Durchaus. Es gibt Leute zwischen 50 und 60, die sich noch umorientieren. Eine wichtige Schallmauer ist 55, da kommt man nämlich nicht mehr aus der privaten Krankenkasse. Das heißt, viele sind 54.
Ja. Ja, spannend. Mhm. Ja, nochmal herzlichen Dank auch an alle, die da waren mit ihren vielen, vielen Fragen. Wir hoffen, das konnte irgendwie bei euch sowas wie mögliche Wege aufmachen, Möglichkeitsräume zur Veränderung, wo es sich manchmal vielleicht ganz eng und aussichtslos anfühlt, denn das ist es nicht. Es gibt immer einen Weg und ich glaube, Isabel, das lebst du vor und bietest da auch wirklich total gute Möglichkeiten an, wie man seinen Weg gehen kann, wenn man da eine Veränderung wünscht. Okay, ich beende mal die Aufzeichnung.